CM Punk gibt seine Wrestling-Rückkehr und die Massen toben. Eine Nacht später wird beim SummerSlam Brock Lesnar und Becky Lynch umjubelt begrüßt. Was für ein monumentales Wrestling-Wochenende liegt hinter uns. Und viel wichtiger, was sind die Auswirkungen für die Zukunft? Um das zu diskutieren, sind wie immer meine Wenigkeit Markus Hinselmann und Martin Hoffmann hier bei Heel Turn Episode 12 da. Und wir sind heiß, darüber zu diskutieren. Richtig, Martin?
Ja, ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt alles in unter 4 Stunden abhandeln wollen, aber wir versuchen es einfach, ja.
Ja, manche andere hatten das Glück, 2, 3 Podcasts machen zu können und wir packen alles gerammt in eine. Es gibt viel zu tun, deswegen lass uns nicht gleich rumeiern, sondern wir fangen mit dem, was am längsten weg ist, an, aber immer noch gefühlt am präsentesten. Wir reden über AEW Rampage aus dem United Center in Chicago von Freitag.
Was für ein Moment.
Ja. Fuck, also es ist unbeschreiblich. Ich sag, also normalerweise, ich stehe auf Überraschungspops. Das sind für mich die Pops, die mir Gänsehaut geben. Und es war halt keine Überraschung mehr. Aber das war halt 25 Minuten Pops des Zorns. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Und das war so eine heiße Crowd. Und selbst Pro Wrestling Guerrilla hätte das United Center ausverkauft, wenn Punks Rückkehr gewesen wäre. Aber wie AEW das umgesetzt hat, dieses neue Format zu promoten, die eine Stunde war perfekt, du hast 25 Minuten gehabt mit Punk, danach war alles so in Partylaune, danach fokussiert man sich nicht auf die Matchqualität, sondern man lässt halt Wild Thing mit Jon Moxley, Jungle Boy rauskommen, du hast eine Stunde nur Party in dem ganzen Gebäude, es war von vorne bis hinten eine perfekte Show.
Ja, und ja, also einfach, also das war real, ne? Also das waren echte Emotionen, das war, ja, also wirklich der schönste Wrestling-TV-Moment. Also wer das nicht mochte, wer gesagt hat, das war doof, der hat es nicht gesehen. Also
ja, das ist einfach so, ja. Also ich meine, auch abgesehen davon, egal, mag man AEW, mag man es nicht, ist man WWE, mag man WWE nicht. Aber für solche Momente lebt man als Wrestling-Fan. Man hat, als Punk rauskam, das war von den Augen her genau das gleiche Gesicht wie Edge, als er letztes Jahr zum Royal Rumble rausgekommen ist. Man merkt, wie wichtig das dem Performer ist und dadurch auch merkt auch das ganze Publikum, wie toll der Moment ist. Und es war einfach großartig. Es war Money in the Bank 2011 Reloaded. Und ach, toll, also.
Und nochmal irgendwie anders. Also, CM Punk hat ja hinterher in der Pressekonferenz mehr oder weniger virtuell gesagt. Da wurde er ja auch genau gefragt nach dem Vergleich. Wie fällt das so aus im Vergleich, ne? Der Moment 2011 gegen den Moment jetzt. Und fand ich ganz treffend, hat CM Punk den Vergleich gezogen. Also, ja, 2011, das war Arbeit. 2021 war Freizeit. Also das war real, das war einfach keine Arbeit, sondern das war einfach ein schöner, realer, authentischer Moment. Also.
Obwohl ich halt immer bei solchen Sprüchen auch immer ein bisschen das Hintergrundgefühl habe, wie man auch in der ganzen Promo von Punk gesehen hat, dass er halt eine verständliche, höchstwahrscheinlich verständliche, wir wissen es alle nicht, Abneigung gegenüber der WWE hat. Und das hört man schon heraus. Und dass er dann natürlich jetzt retrospektiv diesen 10 Jahre alten Moment nicht mehr so hoch ansiedelt wie den er gerade erlebt hat, ist klar. Aber im Endeffekt vor 10 Jahren war das schon monumental, genau wie am Freitag das alles monumental war.
Ich glaube, er hat nicht gemeint, dass er es jetzt irgendwie herunterreden wollte, aber er wollte irgendwie seine persönliche Sicht da anbringen. Und ja, klar ist die gefärbt davon. Aber sagen wir es mal so, wenn er so verbittert ist, wie es ihm unterstellt wurde, dann hätte das Ganze noch viel, viel mehr Raum einnehmen können, wenn man bedenkt, was die Vorgeschichte ist. Also von daher, er hat sich schon sehr darauf konzentriert, einen positiven Moment zu schaffen. Und ich fand eigentlich das Allerschönste, Eiscreme für alle am Ende. Ja, also ich weiß nicht, kennst du die Aktion, auf die das angespielt hat?
Na klar, der hat die Eiscreme-Bars in der WWE gefordert und hat also als Remake von, weiß nicht, wann das in den 90ern waren, die ursprüngliche Variante. Aber sind ja dann nie gekommen. Und jetzt AEW und gleich sofort sind sie am Start. Was halt
ursprünglich die ganze ursprüngliche Idee ist ja ein Rückgriff auf Andy Kaufman, Carnegie Hall. Also wer Andy Kaufman noch nie gehört hat, die meisten, viele werden ihn kennen, es ist ja legendärer Komiker aus Amerika, für mich einer der genialsten Komiker weltweit, den es gibt. Wirklich super lustig, wirklich eine ganz, ganz besondere Erscheinung, ganz super lustig. Man kennt ihn auch aus dem Film mit Jim Carrey, leider viel zu früh verstorben, und er war auch mit dem Wrestling verbunden. Er hatte ja die große Fehde mit Jerry Lawler, was so die ultimative Promi versus Wrestler Fehde, auf die alles aufbaut, mehr oder weniger war. Andy Kaufman hat sein großer Traum war ein Auftritt in der Carnegie Hall in New York, und an deren Ende hat er allen Zuschauern Milch und Kekse spendiert. Einfach, um zu zeigen, was das ihm bedeutet hat und wie viel ihm das bedeutet hat, dass die Fans diesen Moment mit ihm geteilt haben. Und CM Punk hat auch selber gesagt, das war Andy Kaufman. Er hat nur diesen einen Satz gesagt, nur Andy Kaufman gesagt, und das ist die Geschichte, auch die Hintergrundgeschichte dahinter. Und fand ich nochmal besonders schön, weil das hat für mich dem Ganzen nochmal einen besonderen Touch gegeben, weil das ist, was Andy Kaufman an diesem Abend da irgendwie ausgestrahlt hat, das war einfach Liebe für das, was er tut, und das hat sich für mich halt eben darin widergespiegelt. Das war einfach ein Moment der Liebe von CM Punk, der wiedergefundenen Liebe fürs Wrestling, die ja anscheinend zwischendurch nicht mehr so hoch war.
Ja, das hat er auch anders gesagt.
Ja, ja.
Seine Liebe fürs Wrestling war nie weg, bloß für die andere Seite des Wrestlings. Also war ja schon sehr shotmäßig gegen WWE gelastet, die ganze Promo auch und das danach und davor.
Ja. Aber man muss bedenken, also zwischendurch hat er wirklich so kommuniziert, wirklich auch gegen das Wrestling an sich.
Ja,
letztlich
absolut,
kommuniziert. Ja. Ich glaube, sozusagen inzwischen hat sich das in seinem Kopf einfach ein bisschen neu geordnet, oder vielleicht stellt das jetzt auch nur so dar, das kann man nicht wissen, aber klar, man kann nicht in den Kopf von Menschen schauen, aber ich meine, er hat ja wirklich nicht nur WWE-Fans verärgert in der Zwischenzeit, sondern auch wirklich Wrestling-Fans an sich. Wenn ich irgendwie so an bestimmte Kommentare auch zu seiner Zeit, wo er sich in der UFC versucht hat, zurückerinnere, dass er gesagt hat, so für wegen, ja, okay, ich mache ja jetzt UFC und nicht mehr Fake-Wrestling. Also ich meine, als Wrestling-Fan wirklich, CM Punker hat ja wirklich, das ist ja wirklich ein Oldschool-Wrestling-Fan der allerersten Stunde, und was das beim Wrestling-Fan anrichtet, das Wort Fake, ja, das muss er ja wissen, ja, und das
eigentlich war irreparabel.
Aber irgendwo, ja, ne, also es ist, also ich hatte so die Deutung so von wegen, okay, da ist was verloren gegangen zwischendurch bei CM Punk, aber es ist wieder zurück.
Ja, so kam es vor, ist halt jetzt, die Zeit wird zeigen, ob es wirklich so ist. Also jetzt, weißt du, einen schönen Abend kann jeder mal haben. Und auch die Worte, die er jetzt gesagt hat, dass er jetzt für die nächste Generation da ist. So hat sich so nach Daniel Bryan angehört. Schauen wir mal, ob es auch langfristig so bleibt. Keiner weiß, wie lange er unterschrieben hat. Aber er ist nicht nur da wie Cena. Er ist nicht nur Cena und gleich wieder weg, sondern er bleibt da. Was für AEW natürlich das ultimative Plus ist. Du hast einen Star jetzt dabei, der alles, der jetzt quasi die nächsten Jahre wahrscheinlich dort da sein wird und die Quoten hochziehen wird. Und gleichzeitig, was für mich, mal abgesehen von Punk, dieses ganze Kunstwerk, nenne ich es mal jetzt, zeigt, dass AEW halt mehr und mehr in den medialen Fokus rückt und dabei im Gegensatz zur WWE als the place to be dargestellt wird und vor allem als richtig guter Arbeitgeber. Da scheinen alle haben gute Laune, alle sind gerne da, super cool, kommt her, wir feiern alle, egal welches Alter, und wir entlassen niemand, hier könnt ihr Fehler machen und wir geben euch Tipps und du bleibst trotzdem im TV, während die WWE auf der anderen Seite halt, wo wenn du Fehler machst, bist du raus, wenn du kleiner bist als 1,80, bist du raus, wenn du, es gibt so viel und es ist halt ungefähr, das
der Unterschied zum Punk hat immer wieder so in dem Media Scrum ja diesen, das hat er schon immer wieder angebracht, zu wegen so, ja, in AEW nobody stands on his own dick. Also hier in, das ist ein, ja, wer den Spruch, ich glaube, er ist nicht so wörtlich übersetzbar, aber man versteht ihn und man versteht, was er damit über WWE sagen will.
Absolut, ja. Absolut, ja. Aber es war ja auch interessant, als ein Teil seiner Promo hat er auch gesagt, dass 2011 hätte er gern so jemand an seiner Seite in der WWE gehabt, der sich quasi um ihn kümmert, wie er es jetzt für die AEW-Talente sein will. Das habe ich so verstanden, als ob es vor 10 Jahren in der WWE keinen Zusammenhalt gab. Ich weiß nicht, ob ich das falsch interpretiert habe, aber er hat da schon gegen den Lockerroom von vor 10 Jahren ein bisschen gefrontet. Habe ich das auch so verstanden, oder war das...
Ja, Ja, kann man vielleicht so sehen, ja. Aber ja, auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, was er meint, dass ich glaube, der Lockerroom von WWE ist einfach auf eine andere Art und Weise zerklüftet, als es der von AEW Stand jetzt ist. Das kann sich natürlich, nichts ist garantiert, dass es ewig so bleibt, aber klar, bei WWE kann ich mir schon vorstellen, dass da einfach generell durch die ganze Struktur, ja, der Lockerroom ein bisschen anders alles ist. Aber ich glaube, es ist schon auch sehr viel Zusammenhalt da, aber ja, ein bisschen natürlich, anders also, ist es halt schon. Ne? Bei AEW gibt es keinen Brock Lesnar in der Form, ne? Oder der halt da so ein bisschen außerhalb steht. Ja. Aber ja, gut.
Die Frage ich weiß nicht, ob das
jetzt die Kernbotschaft war. Ne?
Es war eine Botschaft, der viele Botschaften ausgeteilt. Ja, aber die Frage ist, wie kann er das überhaupt nach einem Tag einschätzen? Ich meine, das ist ja schon was anderes. Also, es ist.
Andererseits hat er natürlich gesagt, er ist seit anderthalb Jahren mehr oder weniger mit AEW im Gespräch.
Ja.
Er schaut das. Also, er hat ja verschiedene Sachen auch gebracht. Also, was. Für mich hat sich dann ja letztlich eine Sache auch geklärt, die ich mich seit langem gefragt habe, ne? Warum ist CM Punk nicht die ganze Zeit schon von Anfang an bei AEW gewesen? Sie haben ihn ja von Anfang an gewollt. Mehr oder weniger hat CM Punk dann hinterher in dem Mediengespräch gesagt, naja, wissen Sie, wie oft ich jetzt schon im Laufe der vergangenen so und so viele Jahre angesprochen wurde, hey CM Punk, ich ziehe eine große neue Wrestling-Liga auf und du wirst unser Star, bist du dabei? Ne? Und da hat sich eine gewisse Skepsis bei ihm dann irgendwann eingeprägt. Und ja, er hat erstmal abwarten wollen, was aus AEW so wird. Und erst, wo er so gesehen hat, okay, die scheitern nicht, das bleibt. Und er hat dann auch diverse persönliche Dinge erwähnt, die ihn halt auch aus persönlicher Sicht beeindruckt haben. Unter anderem der Umgang mit dem Tod von Brody Lee. Dass sie es geschafft haben, das wirklich völlig unter dem Deckel zu halten, seine Erkrankung und damit die Privatsphäre von seiner Frau und seiner Familie zu wahren. Das hat ihn tief beeindruckt und das war für ihn auch so ein Schlüsselmoment, dass er gemeint hat, okay, da sind gute Leute am Start und denen kann ich mich anvertrauen. Ja, das ist so ein bisschen das ist für mich da so rausgekommen. Also das war eine Sache, die ich mich immer gefragt habe, warum war er nicht da von Anfang an dabei, an Bord? Warum war er da nicht von Anfang an offen? Und es war ja eigentlich man hatte schon echt den Eindruck zwischendurch, wo 2019, wo es um diese Show in Chicago ging, dass beide Seiten da eher etwas pissig aufeinander waren. In der öffentlichen Kommunikation übereinander. Ja, vor allen Dingen Cody und vor allen Dingen Punk auf der anderen Seite, wo man sich gefragt hat, warum? Ich habe es nicht verstanden. Ja.
Nee, ist ja auch prädestiniert. Ich meine, ich habe es letzte Folge schon gesagt, CM Punk und AEW ist eigentlich so ein Instant-Fit, wo man halt denkt, okay, Punk hat keine Lust mehr auf WWE aufgrund der Vorgeschichte. Jetzt hat man eine große Konkurrenz. Wenn er zum Wrestling zurück will, dann muss er zu AEW gehen. Und das ist jetzt eingetroffen und dass es passen wird, hängt davon ab, ob Punk sich eingliedert, was ja im Endeffekt in seiner Endzeit bei WWE anscheinend nicht mehr so war. Hat man auch viel Negatives von gehört. Aber wenn er das macht, ist es eine Win-Situation für die Promotion und für Punk. Weil wenn er da ist und jetzt noch Brian kommt, möglicherweise Cole, Wyatt, wer weiß, dann hast du so ein Star, eine Star-Power mittlerweile auch in dieser Promotion, dass allein schon von dem Faktor mit der WWE aufgenommen werden kann. Also es wird interessanter und interessanter, der ganze Spaß.
Absolut, absolut. Ne?
Die Frage ist dann ja auch in der Hinsicht, wieso, wenn Punk wirklich Interesse hatte, mal zurückzukommen, noch vor AEW, als es ein richtig großes Thema war, was ja gemutmaßt wird, aber die WWE ihn nicht wollte, wie kann man sich's leisten, solch einen Moment wie letzten Freitag an eine andere Promotion abzugeben? Das ist ein Moment, der wird in 10 Jahren noch bei YouTube geklickt werden, der wird irgendwann 100 Millionen Klicks haben und keiner wird diesen Moment mit WWE verbinden, sondern es wird AEW sein. Man hat hier man hat den Konkurrenten ohne wirklich Gegenwehr hier zu einem viel größeren Konkurrenten aufgebaut.
Ja, ne? Man stellt sich das vor. Ja, man merkt, das Mindset von WWE, auch von Vince, dazu hat sich verändert. Also der Ärger über Punk muss so groß gewesen sein, dass er nicht reparabel war. Ich meine, wir hatten es in der Vergangenheit schon öfters erlebt, dass Vince McMahon sich mit großen Stars zerstritten hat, die dann auch teilweise zum Konkurrenten gegangen sind und er sie aber, wenn es wieder gepasst hat, dann auch wieder zurückgeholt hat und gesagt, naja, best for business, What's best for business is best for business, ne? Wir hatten Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Comebacks, ja, obwohl da auch viel, viel Streit gab, viele große Streitigkeiten, Bret Hart. Also sind alle wieder zurückgekommen, ne? Jetzt CM Punk, hat man gesagt, ach, lass mal. War der Streit mit CM Punk tiefer? Ist die Überzeugung größer? Ach, CM Punk, das ist nicht unser Ding. Den kann die Konkurrenz haben. Ja, man ist irgendwo verbohrter geworden.
Definitiv. Mhm. Und ich sag's auch mal so. Aus meiner Sicht raus, im Jahr 2021 sind Becky Lynch und Brock Lesnar größere Wrestling-Stars als CM Punk. Für die jetzige Generation von Wrestling-Fans. Allerdings, durch den Effekt, den CM Punk jetzt durch seine Rückkehr entfacht hat, durch diese Euphorie, wird er zu einer großen Gefahr für die WWE und dadurch auch für die Monopolstellung, die die WWE noch innehat, weltweit gesehen.
Ja, muss man sehen. Also wenn man sich die Einschaltquoten von Rampage angeschaut hat, die ja sehr, sehr gut waren, man sieht ja so ein bisschen, wo der Kern der CM Punk Fanbase ist, ja. Männer, jüngere Männer, Frauen nicht so sehr, ne? Das ist mehr dann so das Roman Reigns Gebiet oder das John Cena Gebiet, wo diese Stars eben mehr Punkten kommen, was sie ja sicherlich auch Mainstream gerechter macht. Klar, ja, Brock Lesnar ist für mich halt so ein Spezialfall, weil er lebt ja auch eher mehr von dieser sportlichen Kredibilität und ist weniger so der Mainstream-Star, der jetzt auch überall in den Medien ist und WWE medial auch noch vertritt. Da konzentriert er sich ja nicht drauf, er konzentriert sich ja auf die Ringarbeit. Becky Lynch, ja, Roman Reigns. Becky Lynch, Roman Reigns sind ja eigentlich mehr oder weniger die zwei Kernpfeiler von WWE jetzt sowas, was die Star-Fulltimer, also die es noch ist, wenn Becky Lynch noch Fulltimerin ist. Wie sich das dann ausgeht vertraglich. Ja.
Aber ne? Siehst du es nicht auch klar. So? Das Stand Donnerstag, sagen wir mal, Donnerstag, waren Becky Lynch und Brock Lesnar im jetzigen Wrestling-Business höher und wichtiger als CM Punk. Also, sehe ich so. Wird sich jetzt zeigen, ob Punk noch die Strahlkraft hat, die er vor 7,5 Jahren hatte.
Ja, auf jeden Fall. Man hat auf jeden Fall aber auch gesehen, dass CM Punk echt schon bisher die größte auch Verpflichtung von AEW auch ist, weil auch was das in den Mainstream abgestrahlt hat, man sieht, das läuft dann im Newsfeed bei ESPN. Ja, CM Punk ist zurück im Wrestling. Ja, also John Moxley zu AEW, das stand glaube ich nicht im Newsfeed von ESPN. Er ist auf andere Art und Weise bekannt, hat eine ganz andere Strahlkraft und da gibt's, und vor allen Dingen bei AEW ist noch einiges im Schwange, ne? Also wenn Ric Flair, so alt er ist, aber ich meine, Ric Flair ist auch ein Name, der im Mainstream einen ganz anderen Widerhall findet als ein John Moxley, als ein Kenny Omega. Auch das wird nochmal einen Unterschied machen, wenn er da, wovon ich jetzt ausgehe, nach allem, was man jetzt gesehen hat, da aufschlägt. Daniel Bryan hat WrestleManias geheadlined, das hat CM Punk ja auch
dieses Jahr noch,
ne? Dieses Jahr noch, ne? Das Yes-Movement einfach, das war so groß, das hat auch einfach in den Mainstream hineingeragt. Also da geht noch einiges für AEW und CM Punk war dadurch, dass er auch so lange weg war, hat sich sein Marktwert, dass er zurückgekommen ist, in gewisser Weise jetzt auch zumindest kurzfristig auf jeden Fall gesteigert. Wie es langfristig ist, wie viel noch in ihm steckt, das ist halt die Frage. Ja, muss man schauen.
Genau.
Er ist natürlich nicht mehr der Jüngste, er ist ja auch schon über 40. Aber ja.
Schauen wir mal, es bleibt dann.
Klar, also Wrestling-Karrieren können lang dauern. Wir sehen es,
Bill
Goldberg und so weiter und so fort. Ja.
Aber ist auf jeden Fall großartig, Punk wieder im Ring zu sehen. Aber du hast gerade John Moxley angesprochen, da würde ich einfach gerne nochmal ganz kurz drauf zu sprechen kommen, weil Moxley war, als er gekommen ist, so. Er wird das Aushängeschild von AEW. Er wird der neue, keine Ahnung, er wird der Roman Reigns von AEW werden, so gefühlt. Mittlerweile ist halt, er hat seinen Titelrun
hinter sich. Ist er einer von vielen.
Genau, ja. er hat seinen Titelrun hinter sich. Für mich ist er in näherer Zukunft kein Mensch, keiner mehr, der um den Titel antritt. Es gibt Omega, es gibt MJF, es gibt Malakai Black, es gibt Andrade, Darby Allin, Bryan Danielson vielleicht, Bray Wyatt, wer weiß alles, was noch kommt. Und auch wie damals in der WWE muss ich Moxley dann lernen oder auch Pac unterzuordnen. Ich weiß nicht, ob das ein potenzielles Problem ist für die Leute, die eigentlich Topstars sein wollen, beziehungsweise sind, es aber nicht mehr sein können.
Ja, also ich glaube nicht zufällig. Wird schon John Moxley storymäßig in die Richtung positioniert. Hey, Leute, ich bin hier schon immer da gewesen. Ich hab diese Liga getragen durch die schwerste Zeit, die sie hatte, durch die Pandemiezeit ohne Fans. Und jetzt hier kommt ihr hier alle, ne?
Mhm. Schön. Stimmt.
Da wird er ja sozusagen als Antagonist schon positioniert. Da steckt natürlich auch Storypotenzial drin, wie
definitiv.
Es in den Kulissen ausschaut. Ja, gut, das ist eine Herausforderung, sage ich mal, ist klar. Das zu regeln, die da allen Leuten, allen Ansprüchen gerecht zu werden. Aber ja, gut, gehört, glaube ich, dann auch für eine Liga, die den Anspruch von AEW hat, dazu. Der FC Bayern München muss auch die Ansprüche von mehr Stars befriedigen als
spielen können.
SC Freiburg, ja, als spielen können, ja. Und
gut,
ja, das muss AEW lernen, ja.
Du musst halt auch, das Problem ist ja, Moxley ist halt kein junges Talent mehr, ist kein MJF, der seine rosige Zukunft noch vor sich hat und noch mindestens 3 World Titles gewinnt, sondern Moxley ist halt auch schon, jetzt lass mich lügen, Mitte 30 ungefähr, Mitte, Ende 30, und ich meine, der hat auch nicht mehr extrem viel Zeit, noch im Hauptfokus zu stehen. Deswegen Pack genauso.
Aber andererseits ist ja auch wieder, das Ding bei John Moxley ist ja auch wieder ein spezieller Typ. Ich glaube, also wenn man sich so anschaut, so für wegen, dass er irgendwie über so ein blutiges Match bei Bloodsport genauso glücklich zu sein scheint wie über so ein WrestleMania-Main-Event.
Ja, stimmt. Das,
ich glaube, die kommen schon klar.
Ich will einfach in der G1 wiedersehen nächstes Jahr. Das wäre schön.
Ja, genau.
Das wäre schön. Genau. Aber jetzt gehen wir doch mal, haben wir schon viel über WWE geredet, auch schon die Becky Lynch und Brock Lesnar angetextet kurz. Lass doch mal den Fokus auf den Samstag richten, also auf SummerSlam. Ich meine, viele Leute haben gesagt, SummerSlam kann Rampage nicht toppen, ist ja kompletter Unfug, weil es komplett andere Ansprüche hat, aber ich meine, es waren auch mega Pops. Becky und vor allem Brock Lesnar waren ja wirklich traumhaft. Dann gerade, lass doch mal mit Brock anfangen. Jetzt habe ich bei CM Punk angefangen, jetzt da lasse ich dir mal einen Vortritt bei Brock. Was hast du gedacht?
Ich habe mir gedacht, ja, also erstens, geile Friese. Hat schon mal viel dazu beigetragen, dass ich nicht schon wieder gedacht habe, oh, nee, schon wieder Reigns. Ja, es ist eine uralte Konstellation und die Fans haben sich x-fach gegen sie gewandt. Und trotzdem
auch bei unseren Kommentaren gesehen.
Genau. Trotzdem ist lautester Jubel, wenn er dann kommt. Also was das jetzt aussagt über die Fans, über das Kurzzeitgedächtnis der Fans, sei dahingestellt, aber auf jeden Fall ist es WWE gelungen, hier einen frischen Moment zu kreieren. Aber ich meine, es war zum Teil abzusehen, man musste diese Story machen, also auch einfach mit Paul Heyman. Also wer die Art und in dem Moment, wo Paul Heyman sich Roman Reigns angeschlossen hat, wusste man, okay, jetzt gibt es nochmal Brock Lesnar in umgekehrter Konstellation. Jetzt ist es dazu gekommen. Und ist ein Programm, das man aus WWE-Sicht machen muss. Und in dem auf jeden Fall, ja, es ist WWE gelungen, aus einer Fehde, die eigentlich durch war, sie neu zu beleben. Da steckt Potenzial drin, das sich über 2, 3, 4 Pay-Per-Views ziehen lässt. Und also das ist ein Programm, an dem Roman Reigns sicherlich nochmal weiter im Main-Event-Potenzial seine Rolle nochmal festigen wird. Und ja.
Es fühlt sich aber auch halt auch...
Schöner Saudi-Arabien-Main-Event natürlich.
Genau, auch wieder, richtig. Ne? Ja. Einer von vielen.
Genau.
Wie Goldberg-Lashley.
Genau, ja.
Aber, ich empfinde auch, ich war am Ende von der Reigns-Lesnar-Fäden-Reihe wirklich gelangweilt davon. Mittlerweile, durch diese neue Positionierung, diese neuen Umstände, fühlt es sich komplett frisch an. Und für mich, ich habe es auch schon gesagt, das ist die logische Folge von der Paarung von Heyman und Lesnar, wie du es auch sagtest. Und das ist das Match, worauf ich richtig freue. Ich habe damit eigentlich erst zu WrestleMania gerechnet, dass es jetzt schon zu höchstwahrscheinlich Crown Jewel und vielleicht dazu noch bei Survivor Series kommt. Weil bei Extreme Rules werden sie hoffentlich nicht raushauen. Zeigt für mich, dass sie für nächstes Jahr April The Rock Fest haben. Fix. Würde ich jetzt, gehe ich jetzt von aus. Weil sonst wäre.
An sich ja eigentlich, muss es ja fast schon vorher gewesen sein, weil laut den Insider-Berichten war ja sonst, war der Alternativplan Reigns und Lesnar für 2023.
Ah, okay.
Was ich auch etwas ungewöhnlich fand in Sachen Vorausplanung. Ja. Aber ja, jetzt.
Ich finde es, also
wie man kann einerseits sagen, klar, man verkauft die Paarung damit ein bisschen unter Wert, aber andererseits, ja, ne, so, es ist wie es ist, aus Gründen, die nicht schön sind, aber in den Saudi-Arabien-Shows steckt mehr Geld drin als in WrestleMania letztlich sogar. Und
scheint Crown Jewel dieses Jahr auch mehr ein richtig eigener Pay-Per-View zu werden als so ein Special Event, weil ich glaube, Survivor Series gibt es dann wieder im November, das heißt, du hast im Oktober Stand jetzt.
Und die Survivor Series sind ja auch immer mit diesen Brand vs. Brand Sachen belegt, ja.
Genau. Heißt, du hast im Oktober nichts außer
Crown Jewel. Hast du ja Reigns vs. Lashley wahrscheinlich dann jetzt als.
Ja, stimmt, richtig, ja.
Als Hauptmatch, ja. Mhm.
Von daher ist es schon, finde ich es akzeptabler, wenn man eine Woche vorher noch einen anderen Pay-Per-View hat oder eine Woche danach. Deswegen ist es okay. Und wenn es dann noch Queen of the Ring und King of the Ring Finale gibt, könnte es echt mal ansehnlich werden, der ganze Spaß. Das wäre auch mal schön. Jetzt wollte ich auch noch was grundsätzlich anderes sagen, was ich jetzt vergessen habe durch unsere Abschweifung, aber egal. Denn es gibt auch noch viele andere Themen, die wir beackern müssen. Gerade jetzt John Cena, das Thema ist wieder durch, wie du es gesagt hast. Fängt man jetzt durch Lesnar und Becky ab. Aber es ist schon bitter, ne? Also, dass er direkt nach dem SummerSlam wieder weg ist, war mir so nicht bewusst. Ich dachte, der hält noch ein bisschen länger durch.
Ja, also vor allen Dingen halt, ja. Was auch auffällt, ne? Er wird abgefangen, aber halt bei SmackDown, ne?
Ja.
Nicht bei Raw.
Richtig.
Raw steht jetzt da mit den, zumal auch Goldberg ja nicht da ist, steht jetzt da mit den Programmen, mit hier Hauptprogrammen Damian Priest vs. Bobby Lashley und RK-Bro gegen AJ Styles und Omos und Alexa Bliss.
Und John Morrison gegen The
Miz. Charlotte Flair. John Morrison gegen The Miz, ja.
Ja.
Da stand ich vor der gestrigen Raw-Ausgabe schon etwas davor und dachte mir, uff. Und mit dem Line-Up, also mit dem Programm willst du verhindern, dass AEW in der Demo vorbeizieht im Herbst? Könnte eng werden.
Es hängt ja auch davon ab, du kannst ja auch mit potenziellen Stars, weiß nicht so, ich sag mal, wenn sie auf Big Guys gehen, Karrion Kross ist jetzt, egal ob man den Helm mag oder nicht, aber ist jetzt ein Gladiator, ja. Wenn man das jetzt ordentlich durchzieht, was für mich jetzt auch ein potenzielles Call-Up wäre, ist LA Knight. Das sind alles Leute, die wirklich auch in das Schema von Vince McMahon passen. Und wenn man die ordentlich aufbaut, kann ich mir schon vorstellen, dass das bei den Fans ankommt. Vielleicht nicht gleich in 2 Monaten, aber ich bin wieder optimistisch. Ich merke schon wieder, ich bin vielleicht wieder viel zu optimistisch.
Ja, ich weiß nicht. Für mich ist Karrion Kross immer noch der Mann, der im ersten Match gegen Jeff Hardy verloren hat. Das hat sich für mich immer noch nicht relativiert, sorry. Damian Priest ist, also von Damian Priest verspreche ich mir durchaus was. Das ist auf jeden Fall jemand, auf den man aufbauen kann. Man sieht ja auch, dass der auch für WWE-Verhältnisse sehr konsequent gebuckt wird, keine Niederlage bisher bekommen, das ist ja auch mal eine Ansage, ne? Das hat Karrion Kross ja zum Beispiel schon mal voraus. Es verdeutlicht sich, auch wenn Punishment Martinez, der ehemalige, seinen lateinamerikanischen Namen wegbekommen hat, wird er als der neue lateinamerikanische Star gesehen. Soll wahrscheinlich ungefähr das sein, was Alberto Del Rio man früher versucht hat, aus ihm zu machen. Und nicht ganz geklappt hat. Ja. Neulich hast du im Wrestling Observer Radio die Anekdote gehört, dass mehr oder weniger WWE früher durch Mexiko gereist ist und gesagt hat, ja, wer von euch ist hier, ihr seid ja alle gut, aber wer von euch ist über 1,95 Meter groß, ja? Das ist jetzt Damian Priest ungefähr. Und er ist jetzt der lateinamerikanische Star, auf den sie setzen, weil er so schön groß ist.
Aber
verstehe ich nicht so ganz im Kontext dessen, dass Rey Mysterio und Eddie Guerrero nicht so groß waren und weit größere Stars waren als jetzt eben der große Alberto Del Rio.
Das ist richtig.
Aber gut, das ist die ewige Geschichte für sich, ja.
Und vor allem Priest und auch Riddle sind halt auch zwei der wenigen Fälle in der WWE, die im Main-Roster noch besser funktionieren als bei NXT.
Absolut, und Riddle ist wirklich echt eine totale Ausnahmeerscheinung. Man sieht echt, wie man auf ihn setzt. Zwar mit diesem Gimmick, wo man sagen kann, man hätte es auch anders aufziehen können, aber und ein bisschen weniger albern, aber es funktioniert. Er funktioniert und also man sieht wirklich, er hat wirklich eine Lobby. Also ja, anders als eben Ricochet oder sonst wer. Ne? Also man merkt, man will es mit ihm versuchen, Randy Orton, der sich für ihn einsetzt, das ist ja auch ein Statement.
Ja. Wie krass ist eigentlich Randy Orton, dass er einfach nicht lachen muss? Wenn mich so ein Typ rumhampeln würde und die ganze Zeit nur Unfug erzählt, dann würde ich irgendwann implodieren.
Ja, perfekte Paarung.
Ja, absolut, ist echt
super. Perfekte Paarung, wie Daniel Bryan, wie Team Hell No, Kane, Daniel Bryan Kane, richtig. Wie Mick Foley, The Rock, Rock and Sock Connection. Das war ja auch This Is Your Life, ne? Das
legendäre Segment.
Ein direkter Rückgriff darauf.
Genau. Aber es war nicht alles, was beim SummerSlam passiert ist. Becky Lynch ist zurückgekommen, weil Sasha Banks nicht antreten durfte und konnte. Die genauen Hintergründe weiß man nicht, aber so hat man halt das Becky Lynch Comeback nach vorne gezogen.
Sie, was für den Herbst angeblich erst geplant war.
Genau. Und sie innerhalb von 30 Sekunden gegen Bianca Belair gewinnen lassen. Das hat nicht nur bei den Fans, sondern auch zum Beispiel bei Nikki Bella zu extremen Unverständnis geführt. Ich habe das gesehen, war auch erstmal geschockt in den ersten Momenten. Dann habe ich das aber alles nochmal Revue passieren lassen. Ja, du hast Bianca Belair, die in den letzten Monaten immer noch so als Rookie dargestellt wurde. Bei Bianca ist halt traumhaft mit ihrer Mimik. Sie hat sich richtig gefreut, wie Becky Lynch rauskam, hat gelacht und sich gefreut. Und dann war sie im Ring und ja, wie so ein kleines Mädchen. Und dann kommt halt The Man und wie sie halt ist, in ihrer Stone Cold Steve Austin Art, sagst du, los, machen wir. Sagt sie, okay, let's go. Und dann lässt sich halt verarschen. Kann passieren. Also ich glaube nicht, dass das irgendwelche langfristigen Nachteile für Bianca hat. Ich meine, erinnere dich an Daniel Bryan gegen Sheamus bei WrestleMania. Das war auch langfristig für Daniel Bryan kein Problem mehr. Und wenn man jetzt Becky Lynch heel-turn lassen will, soll man machen, aber braucht man bei ihr eigentlich nicht. Sie war nie Face oder Heel. Sie ist halt einfach Becky Lynch. Sie ist wie Stone Cold. Sie ist, wie man sagt, man so schön, Tweener. Aber ich fand das Segment rückblickend betrachtet okay. Also ich fand, der Pop war super geil. Ob man jetzt Bianca so demolieren musste, Fragezeichen. Aber ich glaube nicht, dass es für sie Schaden hinterlassen wird.
Ja, aber der Satz, der eine Name, den du jetzt aufgebracht hast, Stone Cold Steve Austin, das ist für mich die Mahnung hinter der ganzen Geschichte. Denn Becky Lynch Shield Turn, also 2001. Für den Gedanken, den man hat, war dieses Szenario absolut passend. Ja? Becky Lynch Shield Turn, ja, man hat ja gemerkt, so von wegen, also eigentlich wäre es ja sozusagen bei einem anderen Wrestler wäre es ja offensichtlich gewesen, dass es ein Heel Turn war. Aber Becky Lynch ist halt eben so beliebt und so populär und es passt auch eben zu ihrem The Man-Charakter, dass sie halt einfach macht, was sie will. Und deswegen war es gar nicht für die Leute auf den ersten Blick gar nicht als Heel-Turn erkennbar. Und die Leute haben sich noch gefragt, ja, was sollte denn das? Ja, muss man Bianca Belair, wenn man bei Licht betrachtet, dass das wirklich der Plan sein soll, Becky Lynch zum Heel zu turnen, dann macht ja alles komplett Sinn. Genauso wie es gemacht wurde. Die Frage, die sich für mich trotzdem stellt, ist es wirklich eine gute Idee? Denn Stone Cold Steve Austin hat man auch mal versucht, zum Heel zu turnen und es hat nicht funktioniert. Es hat Stone Cold Steve Austin ja mehr oder weniger sogar kaputt gemacht.
Ja.
Der Alliance Steve Austin. Ja. Ja. So unterhaltsam er war, für sich genommen, aber es hat ihn als Draw kaputt gemacht.
Ja, stimmt.
Und ich sehe diese Gefahr. Ich sehe halt bei Becky Lynch, es gibt für mich so einen Typus. Es gibt einen Typus Wrestler, bei dem passt es, dass er vom Babyface zum Heel turnt, zum Bösewicht turnt, weil irgendwie so Kurt Angle, ja? Kurt Angle kommt an als der Held und dadurch, dass er sozusagen viel zu viel der Publikumsliebling ist, dem Publikum viel zu viel gefallen will, dadurch ist er der natürliche Heel, ja? Dadurch, ja? Und so funktioniert dieser Heel-Turn perfekt. Es gibt solche eben diese Konstellation. Das Problem für mich bei Becky Lynch ist, dass sie ja eigentlich der geborene Heel ist, also durch ihr Verhalten, also ihr ganzer Charakter ist ja sozusagen ein Heel, der kein Heel ist, sondern einfach sie macht, was sie will, wie eben Stone Cold Steve Austin früher. Und dass sie ja eigentlich sozusagen ein Heel ist, der dadurch ein Babyface ist, ja, ihn dann aber wieder zum Heel zu dringen, also da finde ich, das ist hakelig, ja. Und es ist ein Risiko. Ich kann mir vorstellen, dass das so nicht funktioniert, wie Vince McMahon sich diese Vision da haben soll, weil es ist
ein doppeltes Risiko. Das war ja Beckys Wunsch anscheinend.
Boah, auch wenn es ihr Wunsch ist, ist es vielleicht keine gute Idee. Denn du stellst jemanden, der als der total etabliert ist als Babyface, gegen ein Babyface, das als solches überhaupt nicht richtig etabliert ist. Also was heißt überhaupt nicht? Aber Bianca Belair, also nichts gegen sie, ich sehe riesiges Potenzial in ihr, aber es schwankt so ein bisschen in der Darstellung. Manchmal weiß ich auch nicht so recht. Also gerade so in der Fehde mit Sasha Banks, wenn die sich ihr so gegenseitig so ein bisschen angebitscht haben Bianca Belair ist ja auch so ein bisschen so am Schwanken. Mal wirkt sie heelisch, mal wirkt sie eher wie der Publikumsliebling durch die Emotion, die sie verkörpert, aber dieses Selbstbewusstsein, das sie da so ausstrahlt, das geht ja manchmal auch so ins Heelische. Und oft liest man auch von Leuten, dass die Leute nicht verstanden haben, okay, was ist jetzt Bianca Belair überhaupt? Ist sie Heel, ist sie Babyface, was soll sie jetzt hier darstellen? Und sie ist da in dieser Rolle noch nicht so richtig etabliert. Und sie jetzt da so gegen Becky Lynch zu stellen und zu sagen, ja, jetzt ist sie das klar definierte Babyface, ich glaube, das geht schief. Ich glaube, es wird nicht funktionieren. Ich glaube, wir haben in so und so vielen Monaten die Situation, dass Bianca Belair zum Heel geturnt werden muss und Becky Lynch zum Babyface.
Aber ist es, also, ja, ich sehe die Gefahr. Die Frage ist, muss man das Aal glatt machen? Kann man nicht die Tendenzen, die Bianca Belair hat, so stehen lassen? Muss Becky Lynch jetzt, für mich war es auch kein astreiner Heel-Turn. Das war für mich auch, kann auch von mir aus genau ihre Art sein, dass sie so weitermacht und nicht 100% turnt, weil ist auch nicht nötig, meiner Meinung nach. Es braucht diese knallharte Einteilung Heel-Face in meinen Augen nicht mehr. Das heißt, wenn du den Ganzen ein bisschen Freiraum lässt, kannst du da eine richtig, richtig gute Fehde machen. Und was ich zur Bianca Standing sagen würde, seit April, als er diese WrestleMania gewonnen hat, allein durch diese WrestleMania, diesen Moment, ist sie für mich schon in einem Rang, in dem man sie eigentlich aus dem Main Event langfristig nicht mehr rauskriegt.
Sie hat schon, da denke ich auch nicht, also in der Hinsicht überhaupt nicht. Also,
ich habe viel gelesen
für
online.
Für mich ist sie so ganz klar.
Becky kommt zurück, zerstört Bianca, das war's für sie. Das ist so ein Unfug, die kriegt man nicht mehr raus. Außerdem sind die zwei Jahre Unterschied vom Alter her. Das ist keine 20-Jährige, wo die ganze Karriere dadurch zerstört wurde. Also es ist schon... Das ist krass. Vor allem, aber wenn du dir mal das SmackDown-Roster anguckst, das weibliche, ich habe keine Ahnung, was sie da machen wollen. Das ist ja, du brauchst quasi 2 Stunden nur, um alle Frauen richtig gut einsetzen zu können. Du hast Sasha Banks, Becky Lynch, Bianca Belair, Toni Storm, Shotzi, Tegan Nox,
Liv Morgan. Wo ist Toni Storm übrigens? Was macht eigentlich Toni Storm?
Ja, genau. Bayley, siehst du, du hast eigentlich alles Talent im Main-Roster, fast alles ist bei SmackDown. Du brauchst eigentlich schon 3 gleichzeitig verlaufende Fäden, um alle ihrem Potenzial entsprechend einsetzen zu können.
Und es spricht ja überhaupt gar nicht den Gewohnheiten von WWE, sich groß mehr als, sagen wir mal, 2 Fäden, gute Fäden gleichzeitig für Frauen einfallen zu lassen.
Ja, das wäre schon zu vieles Guten eigentlich.
Das ist oft ist es ja die Tendenz auf wegen, okay, eine Fäde, eine Titelfäde bei den Frauen, dann noch irgendwie was anderes und alle anderen Frauen sitzen dann ja auch gemäß den Gewohnheiten von WWE, sitzen dann rum und knabbern was im Catering, so wie Asuka.
Ja.
Jetzt gerade.
Richtig, richtig.
Nie im Leben würde, wenn Asuka ein Mann wäre, würde WWE einfallen, naja, setzen wir sie mal so und so lange
nicht ein. Das ist
so
bitter, das ist echt bitter. Ja. Richtig.
Das ist einfach, also da sind echt noch alte Gewohnheiten aus alten Strukturen echt nicht tot zu kriegen. Ja,
ja, ist bitter. Aber es ist ja auch, was ist denn bei AEW sieht, Hikaru Shida hat man auch bei Dynamite jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Also, keine Ahnung, woran das liegt.
Wobei, andererseits, ne, hat WWE schon länger eine weit größere Dichte an weiblichen Stars und hätte eigentlich viel mehr Zeit gehabt, sich daran auch mal anzupassen.
Vollkommen richtig, ja.
Das ist richtig.
Ja, so ist es. Jetzt mal rückblickend betrachtet von all den 3 Comeback-Highlights. Siehst du von deiner Emotionalität her, ist Punk für dich sicherlich der emotionalste Moment gewesen, oder?
Ja, schon klar, weil ja, es ist einfach, es kommt durch die Zahl der Jahre, die dazwischen gelegen sind, dadurch, dass es halt einfach, ne, ich meine, Brock Lesnar Comeback, so cool es war, aber das gab es jetzt auch schon öfters. Becky Lynch, ja, stand kurz in Frage, lässt sich dann bleiben, aber es stand ja eigentlich auch schon fest, dass sie doch recht bald wieder fest, dass sie zurückkommen wird und es war zu erwarten und es ist einfach, ja, es steckt nicht dieselbe Geschichte dahinter wie bei CM Punk, wo man wirklich auch zwischenzeitlich denken musste und davon ausgehen musste, okay, der kommt nie wieder zurück.
Ja.
Und Und diese schöne, all die Emotionen, die da dranhingen, ist mit ihm damit in Ruhestand gegangen.
Zweifelsohne.
Ja, da ist einfach viel mehr hochgekommen.
Ja.
Und das hat man gehört und das hat man gespürt.
Und jetzt gebe ich dir mal ein Traumszenario auf. Ja? Becky Lynch Rückkehr, SummerSlam oder wann auch immer, WWE Event, Raw, SmackDown in Dublin oder stell dir mal vor, wäre ein Punk 2.0 gewesen. Es war meine erste Reaktion, als Becky kam. Die Leute sind eskaliert, aber es war halt nicht das gleiche Gefühl wie bei Punk. Was wäre, wenn es in Dublin gewesen wäre? Es wäre genau das gleiche gewesen. Du hättest vielleicht auch bei SummerSlam keinen Chicago-Applaus für Punk gekriegt. Deswegen muss man, was AEW gemacht hat, so hoch anrechnen, dass sie eine eigene Show quasi nach Chicago verlegt haben, in dem Wissen, was es für Bilder geben wird. Das ist so ein medial großartig angelegter Plan. Dafür kann man sie nur feiern.
Ja, da hat Becky Lynch einen Standortnachteil, dass Irland ist halt einfach, passt nicht so gut ins Konzept wie von der WWE.
Richtig, richtig.
Chicago ins Konzept von AEW, ja.
Ja. Aber,
Zeitunterschied und so, ne, also ist ja schlecht.
Richtig. Aber dann lass uns doch mal über die restlichen SummerSlam noch die Sachen reden, die noch von enormer Tragweite wären. Zum Beispiel, mir fällt als erstes Edge gegen Seth Rollins ein. Wie fandest du
das? Das war ein Match, ne?
War cool.
Also, sehr, sehr cool. Ja. Also, ne, klar, den Vergleich, was war das Match des Wochenendes?
Ja.
Kannst nicht gewinnen gegen Ilja Dragunov.
Das war unmenschlich.
Ja, aber ich sag mal so, man kann es eigentlich auch gar nicht vergleichen. Das ist wie, wenn du jetzt den Beatles vorwirfst, ihr habt keine schöne Sinfonie, ihr habt keine schöne Violinsinfonie da vorgeführt auf euren Shows. Es ist was anderes. Es ist was völlig anderes gewesen. Ja?
Absolut.
Das war ein cooles Spiel mit der athletisch hochwertig, was für eine Form Edge immer noch beziehungsweise wieder ist. Das ist Wahnsinn. Und was für ein smarter Worker er ist. Ja? Einfach das, was ihm athletisch zu Seth Rollins fehlt, einfach, weil es so ist, altersbedingt, ja, dass das kaum auffällt, ja. Das ist Wahnsinn, was er für eine Handwerkskunst im Ring hat. Diese ganze Geschichte, also das Video-Package, ja.
Grandios
gemacht. Also ich meine, in diesem Video-Package kommt das ja noch besser auf den Punkt, als es in der Fehde an sich ja überhaupt war. Bei der Fehde habe ich mir zwischendurch gewundert, warum macht jetzt Edge wieder den Brute-Charakter, verstehe ich nicht so ganz. Aber so wie es dann war, hat ja anscheinend auch damit zu tun, dass kein Pyro in Las Vegas erlaubt war bei der Show. Und deswegen war dieser Feuer-Entrance mit dem Feuerring aus der Brute-Zeit Ende der 90er, Attitude-Era, Edge-Skopierung damals mit Gangrel und Christian, dem jungen Christian. Einfach echt perfekt erzählte Geschichte, zurück, Edges Nacken wird permanent bearbeitet und alles läuft auf den Moment zu, ne? So von wegen, wenn Seth Rollins diesen Stomp anbringt, dann ist Edge kaputt, komplett mit seinem chirurgisch reparierten Nacken.
Das war Storytelling vom Feinsten.
Ja, wie Edge zurückgegriffen hat auf seine alten Aktionen, ne? Dass er sozusagen tiefer und tiefer bohrt. Ne? Die schöne Geschichte ist ja die, ne? Seth Rollins ist der neue Edge. Also muss Edge wieder der alte Edge werden, um ihn zu übertreffen. Ja? Also Edge muss wieder zur Brute greifen, muss wieder zu dem Educator greifen, muss dem Grand Glam Slam von Beth Phoenix, von seiner Frau, noch in sein Repertoire holen und am Ende eben dieser, ne, das, was bei WrestleMania gegen Roman Reigns nicht funktioniert hat, wegen der unfairen Umstände, ja, hat er dann sozusagen ultimativ dann gegen Seth Rollins ausgepackt, dass er den Crossface-Griff mit den Kopfhieben verknüpft. Dann, das ist dann am Ende zu viel für Seth Rollins, ja.
Super, also wirklich
fast alles. Also das war eine wirklich voll durchdachte Story und da sieht man auch wirklich, das ist die Stärke von WWE, wenn sie die Stars richtig machen lassen.
Ja.
Ja. Wenn sie ihnen nicht sagen, wir haben aber hier noch eine, unser Kreativteam hat hier noch eine bessere Idee für euch, nenn dich doch jetzt Doudrop und flech die Haare und mach eine schöne Fehde mit Eva Marie. Okay, fieser Vergleich, aber
ich verstehe, worauf du hinaus willst, du hast auch vollkommen recht.
Es ist die Stärke, da ist WWE einfach am meisten bei sich Und so kann es funktionieren. Gutes Storytelling, gute Stories. Und so ist es ja auch bei Roman Reigns John Cena. Ja? Ich meine, das ist ja auch. Man lässt die Stars machen und so funktioniert es dann ja auch.
Ne? Ja. Und lass doch mal aber jetzt, was ich halt in der Hinsicht noch anmerken will, was ich jetzt kritisiere, du hast Edge jetzt seit 1,5 Jahren zurück. Er hat gefehdet gegen Randy Orton, gegen Roman Reigns und gegen Seth Rollins. Du hast John Cena zurück, er fehdet gegen Roman Reigns. Wo ist jetzt der Benefit für alle unter 30? Für alle aufstrebenden Talente? Du hast noch keinen neuen Star durch die beiden alten Stars, durch Edge und John Cena aufgebaut. Es muss jetzt passieren, dass Edge mal gegen irgendjemand anders fehlt, der jetzt noch kein Topstar ist.
Und wird wahrscheinlich nicht passieren.
Aber es muss doch Edges Anspruch sein. Das schiebe ich nicht mal nur WWE in die Schuhe, sondern das schiebe ich auch Edge in die Schuhe.
Ja, aber irgendwo, WWE verspricht sich mehr davon, den Stars, die schon auf einem höheren Level sind, sie auf ein noch höheres Level zu hieven, durch die Oldtimer, durch die Parttimer. Ja. Das ist das, was WWE tut. Das ist das Konzept. Das ist seit Jahren der Fall und hat sich nicht geändert. Da ist Seth Rollins Edge nicht das erste Beispiel, dass die Idee dahinter ist, okay, Seth Rollins Vermächtnis wird noch vergrößert. Ja. Roman Reigns wird noch größer gemacht, dadurch, dass er gegen Edge gestellt wird. Seth Rollins wird noch etwas vergrößert. Also er ist ja eigentlich schon derjenige, der noch am meisten profitiert, weil er noch am wenigsten von früher die Vorgeschichte mit Edge hat. Ja. Oder beziehungsweise den wenigsten Status im Vergleich jetzt zu Roman Reigns. Ist natürlich nicht so ganz, Aber ja, es ist nicht die Idee von WWE, Edge jetzt gegen Ricochet zu stellen, obwohl er es brauchen könnte.
Ja, ich glaube, das wäre ein bisschen zu hoch, aber jetzt ein bisschen zu viel, aber Karrion Kross oder was weiß ich was, Karrion Kross hätte doch bei SummerSlam auftreten können. Jetzt abgesehen von, weil NXT zählt ja anscheinend nicht, ist eh wurscht, was da passiert. Von daher hätte es ja auch irgendwie einen Moment geben können. Ich finde es gut, dass sie Big E noch eingebaut haben irgendwie.
Ja, gut, aber Karrion Kross, wie alt ist Karrion Kross? Doch auch schon Mitte 30?
Ja, 34 ungefähr würde ich tippen. Ja. Also, aber es geht ja darum, abgesehen vom Alter, dass du halt mal neue Gesichter auf dem Level hiefst, wie halt Bianca Belair, 36 ist er schon, lese ich gerade. Aber ja, es fehlt halt bei den Frauen, da passiert das. Da kriegst du Rhea Ripley, wird probiert aufzubauen, da hast du Bianca Belair, immer wieder was Neues. Ich hoffe jetzt auch Toni Storm hoffentlich.
Aber das liegt auch ein bisschen letztlich daran, dass bei den Frauen keiner auf den Gedanken kommt. Ah ja, die 40-jährige Alundra Blaze holen wir, die über 40-jährige Alundra Blaze holen wir mal zurück und das sind keine, ja, das ist nicht fair, aber ja. es spielt eine Rolle. Es spielt eine Rolle, dass die Karrieren von Frauen bei WWE kürzer sind und deswegen geht man auch früher all in bei den Frauen.
Ja, wie hat man ja gesehen bei Nikki Ash.
Ja, leider. Ja, funktioniert also, das alles gerade nicht so.
Aber also ich finde, Charlotte ist gerade unglaublich. Also die ist gerade in der Verfassung ihres Lebens. Sie hat es vollkommen verdient, den Titel zu tragen.
Aber sie verdient es andererseits auch wieder nicht, dass das alles so zu berechenbar ist.
Weil, ja, aber ich war es berechenbar.
Vielen Leuten, die einfach da denken, sind nur genervt davon, oh Gott, jetzt kriegt sie noch einen Titelrun und noch einen Titelrun und noch einen Titelrun. Ne? Das ist... Was sie wrestlerisch ist sie gerade in der Form ihres Lebens, auch als Charakter, strahlt sie gerade was aus. Aber irgendwo, ich wünsche mir nicht, dass das alles so auf diese Titeljagd fokussiert wird. Das hemmt sie letztlich. Ja? Ich wünsche mir gescheite Fäden für sie. Richtig lang erzählte, sowas eben wie Edge gegen Seth Rollins wünsche ich mir für Charlotte Flair. Das hätte sich verdient. Ja. Das ist vielleicht, wenn das ist, worüber sich Ric Flair beschwert hat und deswegen gefeuert wurde von Vince McMahon. Ja. Das wäre für mich der Schlüssel, um Charlotte Flair wirklich das letzte Potenzial aus hier herauszuziehen.
Charlotte Flair gegen Lilly.
Gegen Alexa Bliss, das wird fürchterlich.
Mal gucken.
Ja, schauen wir mal. Ja.
Weil ich halt echt, also wie gesagt, ich sehe es nicht so schlimm, wie es gemacht wird, dass Charlotte der Titel gewinnt jetzt wieder. Oh. Ich finde es gut, dass Rhea Ripley nicht gewonnen hat, weil sie, haben wir schon damals drüber geredet, der Titelgewinn kam zu früh, sie muss sich etablieren. Das kann sie jetzt schön machen, ob das im Tag-Team mit Nikki Ash sein muss, sei dahingestellt. Aber
das irgendwie hat man das Gefühl, so für wegen WWE, wenn WWE, das ist wie beim so ein bisschen wie beim Eurovision Song Contest, ne? Wenn im Jahr so und so, der einer mit Geige gewinnt, siehst du im nächsten Jahr 5 Leute mit Geiger beim Eurovision Song Contest antreten. Ne? So ist das auch so. Ah, Arcade Bro funktioniert, machen wir jetzt noch Panda, machen wir jetzt noch ein Odd Couple aus Nicky Ash und
tatsächlich, ja. Habe ich auch dran gedacht, sofort, ja. Aber die Frage ist halt, was ich viel tiefgründiger finde, warum gibt man Nicky Ash den Cash-In schon vor einem Monat, wenn man ihr nicht zutraut, das Ding mindestens 3-4 Monate zu tragen? Wieso muss sie bei der ersten Titelverteidigung gleich wieder verlieren? Er ist doch den Money in the Bank-Koffer einsparen können, heißt ein bisschen Spannung behalten können, und Charles Flair hat den Titel nach einem Tag abgeben müssen, um dann 30 Tage später wieder zu gewinnen. Das ist für mich das Problem, und das ist auch schon seit Jahren immer das Gleiche, und das nervt.
Ja, aber ich kann es mir erklären. Letztlich war das Zutrauen nie Nicky Ash, dass Nicky Ash auf einem Level ist mit Charlotte Flair und Rhea Ripley, sondern der Gedanke ist, ich sehe es leider, wirkt es für mich so ungefähr wie der Damen-Tag-Team-Titel-Gewinn von den Iconics 2019 bei WrestleMania, ja. Man sieht Nicky Ash und denkt sich, ah, okay, der Charakter ist recht frisch. Nicky Ash ist eine sympathische Persönlichkeit, die kann man da mal, sie war ja auch im Vorfeld des SummerSlams in diversen Medien Gesprächen, ne, hat da Titelgeschichten geschmückt, hat Interviews geführt, hat WWE repräsentiert, wirkte sie natürlich Schmucker mit dem Titelgürtel geschmückt um ihre Schultern oder um ihre Hüften. Und aber das war es auch, was das Zutrauen war. Es war ein schöner Monat, dass man sie ihr jetzt mal ein neues Gesicht den Medien präsentieren kann und den Fans. Aber wrestlerische Überzeugung, also die Überzeugung, dass sie als Charakter funktioniert, ist offensichtlich nicht da, weil sonst hätte man sie ganz anders gebookt.
Ja, vollkommen richtig. Ja. Stimme ich dir zu. Hast du noch was, was du über den SummerSlam loswerden willst? RK-Bro oder Damon Priest haben wir ja schon angeschnitten.
Ja, gute, das ist gut, dass sie diese Titel gewonnen haben. Das war richtig so. Und da hat man in gute Leute investiert, die sicherlich für die Zwecke von WWE auch passen. Da hat man die Undercard gut genutzt dazu, ja.
Grundsätzlich guter Pay-Per-View, oder? War zufriedenstellend.
Ja, es war ja auch so ein bisschen die Gefahr da, dass er zu lang wird und zu viel, ne, dass es wieder so überfrachtet wird wie die WrestleManias in den Jahren, bevor es auf zwei Nächte gesplittet worden ist. Ist jetzt aber eigentlich für mich ganz gut gelungen, der Gefahr aus dem Weg zu gehen. Es war auch eine gewisse Vielfalt da, es waren gute Matches dabei. Dadurch, dass so sehr mancher sich geärgert hat über, dass es halt eben dieses kurze Match gab zwischen Becky Lynch und Bianca Belair, in das Konstrukt an dem Abend hat es ja reingepasst, weil vielleicht wäre das weitere lange und intensive Match vielleicht eins zu viel gewesen.
Ja.
Ja.
Apropos, von daher, Bobby Lashley gegen Bill Goldberg.
Das war der Haken an dem Ganzen. Ja. Das war nicht gelungen.
Nee. Gelungen war es nicht. Dennoch finde ich von einem Match mit Bill Goldberg war das storyreichste Match, was ich gesehen habe von ihm. Ich meine, das macht
auch genau Match das,
von
aber
ihm
genau,
aufgebaut. Ja, das hast du in einem Artikel schon geschrieben. Aber ich hingegen fand es ganz interessant, dass man mal was anderes probiert. Dass man nicht gleich Match zu Ende, next. Sondern jetzt hast du quasi einen Aufbau und hast gleich ein Match für Crown Jewel, wo es dann final entschieden werden kann. Finde ich mal interessant, dass mal wirklich eine tiefgehendere Bill Goldberg-Fehde da ist als Your Next.
Ja. Problem ist nur, die Fans wollten es nicht sehen.
Das wäre,
Gucken wir mal. Und das ist so ein bisschen das Nachteil, das ist natürlich dann der Nachteil an der ganzen Geschichte. Also, man hat auch echt, ich weiß nicht, Goldberg wirkte nicht ganz fit. Auch im Vergleich eben zu anderen Matches. Ja. Natürlich ist er nicht so fit, wie er vor 15 Jahren war, aber irgendwie, weiß ich, wirkte fast verletzt, aber ja, muss man schauen, ob das sich verstetigt, ob das jetzt ein Ausläufer war. Ja, also so gut das in der Theorie alles war, ich sage ja auch theoretisch richtig, mal was anderes zu erzählen, weil die Story, also die Goldberg-Formel, die war einfach total ausgelutscht und die kann man nicht mehr bringen, weil sie funktioniert einfach nicht mehr so, und deswegen muss man was anderes machen, und da ist ja die Grundidee ganz richtig jetzt mal, hier auch auf Gage, die Story, die passt ja auch zu der persönlichen Story, das ist ja eigentlich auch das, was das Goldberg Comeback ausmacht, diese persönliche Note, die er vorher ja nicht hatte, aber ja, es war schon wieder wrestlerisch nicht gut und teilweise sogar gefährlich, also
Ja, es war
wirklich. Ein bis zweimal, also wo Goldberg auf dem Kopf gelandet ist, schon wieder. Kommen wieder diese Erinnerungen an dieses furchtbare Undertaker-Match hoch.
Oh ja, bei Saudi-Arabien, jetzt sind wir wieder beim Thema.
Ja. Also ich hoffe, ja, man muss langfristig schauen, wie lange das noch eine gute Idee ist.
Ja. Naja, und dann kommen wir schlussendlich noch auf den Sonntag kurz zu sprechen, haben wir schon gesagt. Also das wohl beste Match, ich weiß nicht, glaube, das seit einer langen Walter gegen Ilya Dragunov, ich weiß nicht, ob ich in der näheren Vergangenheit schon mal nochmal sowas spektakulär Gutes gesehen habe. Also es war wirklich unbegreifbar, was die beiden auf die Matte gelegt haben. Es war noch besser als ihr erstes Match, noch weitaus besser.
Ja, und schade, dass es genau bei dem Event war, wo es noch immer in dem Performance Center da vor eingeschränktem Publikum richtig, leider war.
Mit dem komischen Maschendrahtzaun.
Ja.
Schade, aber du hast richtig gemerkt, dieses Capital Wrestling Center, wie sie es nennen, es war wirklich so, noch nie so laut wie bei dem Match.
Ja, war Wahnsinn. Also wirklich, was die beiden können. Also ich meine, das erste Match hat 5 Sterne, glaube ich, bekommen von Dave Meltzer.
Ja.
Ich meine, das ist wirklich, da muss man, die beiden müssen sich nicht verstecken vor, da ist ja auch gar nicht mehr der Maßstab, wie verhält sich das jetzt zu John Cena versus Roman Reigns?
Das ist ganz
da
anders,
ist der Maßstab, wie verhält sich das zu Kenta Kobashi versus Misawa? Wie verhält sich das zu Omega Okada? Wie verhält sich das zu solchen Matches?
War pures Wrestling.
Darauf zielt es, ja. Also, was da Austin vs. Hart, WrestleMania 13 ist, das ist vielleicht der einzige Maßstab, der mir da im Vergleich bei WWE noch einfällt. Oder ja, Cena Punk einfach von der Emotion her. War natürlich in Sachen Storytelling und mit der Vorgeschichte nochmal ein anderes Level. Aber das einfach, das reine, pure Wrestling, ja. Dieses reine, pure David gegen Goliath-Match, was Ilja Dragunov für eine Emotion da reinbringt, ja, das ist wirklich, also das ist was ganz, ganz Besonderes. Also das ich sehe das nirgendwo sonst. Also der hat wirklich etwas Spezielles und ich weiß nicht, ob das für WWE auf Dauer, ob WWE davon überzeugt sein wird oder ob das nicht für ein besseres, nach der Pandemie wieder aufstrebendes New Japan eher was ist auf die Dauer, ne, dass er mal dort vielleicht, aber ja.
Ja.
Aber das ist wirklich, also das ist one of a kind.
Ja. Genau, du hast halt in der WWE immer diese Story geprägten Matches wie Edge gegen Seth Rollins, was die halt so besonders und gut machen, jetzt aktuelles Beispiel. Oder auch Punk gegen Cena vor 10 Jahren. Die werden halt ohne die Stories wären es halt keine überragenden Matches. Die Story macht das so überragend. Bei Walter gegen Dragunov war die Story Standard, aber das Match, es war halt pures Wrestling und es gibt kein besseres Wrestling als das. Kann mir keiner erzählen, dass es besseres Wrestling gibt. Also unglaublich, also puh. Und der zweite Punkt, den ich nochmal kurz besprechen will, neben Joe gewinnt den Titel zum dritten Mal, super, Gratulation, aber Adam Cole verliert gegen Kyle O'Reilly, dadurch war das wohl sein letzter NXT-Auftritt. Eigentlich rechnet man damit, dass er jetzt bald bei Raw und SmackDown auftritt, weil er wohl ein sehr gutes Gespräch mit Vince McMahon geführt hat. Aber Fakt ist, sein Vertrag bei WWE ist ausgelaufen. Er könnte bei AEW Dynamite auftreten, er könnte am Freitag bei SmackDown kommen, er könnte bei Raw auftreten. Ist alles offen. Jetzt postet Kenny Omega bei Instagram noch ein Bild von Adam Cole von der letzten Being the Light-Folge, bevor er bei WWE gesigned hat vor einigen Jahren. Es geht gerade so weiter.
Indem er den Story-Tod gestorben ist.
Genau, richtig.
Gegen der Elite. Ja,
ja.
Ja, was will er damit sagen? Ne? Dass Adam Cole jetzt nochmal gestorben ist, dadurch, dass er bei WWE verlängert hat.
Kann sein.
Oder will er sagen, dass Adam Cole bei WWE den Story-Tod jetzt gestorben ist und auf dem Weg unterm Donnerstag bei Dynamite auftaucht. Wer es jetzt hört nach Dynamite und weiß es schon besser, von daher, wir haben vor Dynamite aufgezeichnet, aber ja, das ist...
Wir reden immer von der nächsten Dynamite-Aufgabe, bis er dann auftaucht.
Genau, ja.
Nee, also...
Hochspannend.
Ja, hochspannend, vor allem,
was das...
Ich habe das letzte Woche schon gesagt, was ich von Adam Cole halte. Für mich gibt es im Wrestling heute kein besseres Gesamtpaket als Adam Cole. Adam Cole muss der Superstar des Wrestlings werden in 2021, 2022. Wenn die WWE das nicht kapiert hat, dann, oder keine Ahnung, woran das liegt, wenn er nicht unterschreibt, wenn sie das nicht kapiert hat, dann ist nur eine Frage der Zeit, bis sie ihre Position an AEW verlieren. Weil so ein Talent, was er hat einfach alles. Er hat alles. Und da könnte ich emotional ausrasten, wenn der nicht zum Star wird.
Hm. Ja, ist für mich das, was Shawn Michaels ungefähr in den 90ern war.
Sein genau, Idol. Perfekt. Ja, genau. Ja, perfekt. Genau das ist es. Genau das ist es.
Aber Shawn Michaels war auch nicht Hulk Hogan, ne? Aber
besser.
Das ist, ja. Einerseits ja, andererseits hat er nicht dieselbe Breitenwirkung. Ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Wir sind uns ja auf jeden Fall einig, dass Adam Cole der... Ja, es ist eine Farce, ist, dass Adam Cole jetzt, dass wir überhaupt noch drüber reden, ob Adam Cole ein Star im Mainstream-Roster sein sollte. Er sollte es längst sein bei WWE.
Haben wir letzte Folge schon ausgiebig drüber geredet, ja.
Genau, ne? Und wenn, ja, ich weiß nicht, ich kann nicht in seinen Kopf gucken. In dem Interview, das ich mit ihm geführt habe vor einigen Monaten, das war ja bevor diese Vertragssituation auch rausgekommen ist, hatte ich schon den Eindruck, dass er WWE sein absolutes Traumziel ist, hat er auch mehr oder weniger so gesagt, WWE ist ein Be-All-End-All, der Ort, an dem sich für ihn der Kreis schließt. Er freut sich, dass Britt Baker bei AEW, seine Verlobte, seine Lebensgefährtin, glücklich ist, aber er freut sich, dass er hier bei WWE glücklich ist. Da hatte ich nicht den Eindruck, dass wir jetzt ein paar Monate später drüber reden, ob er zu AEW geht. Aber man weiß es ja nicht, ne? Selbst wenn er in dem Moment so gedacht haben mag, genau das gemeint und gedacht hat, was er mir gesagt hat, kann es ja trotzdem sein, dass eben die akute Situation, dass er hier wirklich vor einer wegweisenden Karriereentscheidung steht, einfach doch nochmal die Gedanken in eine andere Richtung bewegt und dass er sich denkt, so von wegen, okay, woher soll ich die Überzeugung nehmen, dass WWE mich in den nächsten 4 Jahren anders behandelt als in den letzten 4 Jahren, wo eben der Call-up in den Main-Roster nicht gekommen ist.
Ja.
Ja, da stehst du davor. Und ich weiß es nicht. Also, beide Schritte sind legitim. Beide Schritte beinhalten ein gewisses Risiko. Einfach bei AEW ist mittlerweile auch so vollgepackt.
Richtig.
Dass man sich fragen muss, okay, wo finden sie jetzt noch den Platz für Adam Cole in dem Ganzen?
Auch schwierig. Auch mein Argument ist, dass er bei WWE was Besonderes ist und deswegen gerade aus dieser Position heraus zum Topstar werden kann, sollte. Während bei AEW halt hast du ja ähnlich veranlagte Typen wie zum Beispiel Hangman Page, den ich jetzt nicht auf seinem Niveau sehe, aber der halt auch so ähnlich ist vom Typ her.
Ja, ja, aber bei WWE hast du, glaube ich, noch 3 Karrion Crosses, die vor ihm ausprobiert erstmal werden. Ja. es ist einfach so.
Er ist tatsächlich so, ja. Ist tatsächlich so. Mhm. Ja, aber dann gehen wir mal zu unserem finalen Block über.
Know your host and shut your mouth.
Genau, wie immer. Know your host and shut your mouth. 3 Fragen an das Gegenüber und er hat ungefähr 10 Sekunden Zeit zu antworten. Da mache ich heute mal wieder den Anfang. Bist du bereit auf dem heißen Stuhl?
Ich bin bereit, ja.
Wer sollte noch 2021 den AEW World Championship gewinnen?
Hangman Page.
Gut. Gegen wen sollte CM Punk nach Darby Allin antreten?
Da muss es schon Kenny Omega eigentlich fast sein. Oh. Oder John Moxley. Ja, John Moxley. Okay. Ich sag John Moxley. Okay. Ja, John Moxley. Ja.
Nenne 2 jetzige NXT-Wrestler, die es im Main-Roster bis ganz nach oben schaffen werden.
Jetzige NXT-Wrestler.
Adam Cole ist kein NXT-Wrestler mehr.
Richtig, genau. Ganz nach oben schaffen werden es. Ja, Odyssey Jones. und Raquel Gonzalez.
Oh, okay.
Bei guter. Bei anderen muss ich noch überlegen. Bei anderen hätte ich jetzt länger als 10 Sekunden überlegen müssen.
Ja, stimmt. Aber, ja. Gute Antworten. Also der erste nicht unbedingt, aber der zweite auf jeden Fall.
Ja, es ist aber richtige Antworten.
Ja, auf jeden Fall. Okay, ich bin bereit.
Waren das nicht schon
die 2 Fragen? Das waren 3. Punk, Champion 2021 und 2 NXT-Wrestler.
Ach so.
AEW-Champion, Entschuldigung.
Ach Mensch, ich bin so hyped, dass ich hier schon
das Ziel vergesse. Passiert.
Okay, ja, genau. Ja. Okay, Markus. Becky Lynch, wenn sie jetzt ein Heel ist, sollte sie auch ein Heel-Duo mit Seth Rollins bilden?
Niemals.
Okay, interessant.
Extreme Rules 2, weiß ich nicht, 18 oder 19, wann es war, hängt noch nach.
Das ist natürlich ein guter Grund, ja. Welches war für dich der größte CM Punk-Moment außerhalb von WWE und AEW? Das wäre jetzt natürlich ein bisschen viel. Das ist ja
Joe gegen Punk bei Ring of Honor. Was? The 60-Minute Draw. Mhm.
Ja, irgendwie hat jetzt der Moment von Punk den Moment von Joe etwas geschlagen.
Ja, absolut, ja, absolut. Ja.
Wer sollte beim nächsten Comeback von John Cena, von dem ich jetzt mal ausgehe, sein Gegner sein?
Wer sollte oder wer wird?
Wer sollte?
Wer sollte? Dann sage ich mal was ganz, ganz Absurdes. Sollte eigentlich Keith Lee. Weil er wird anscheinend als Heel getestet. Würde gut passen, wenn er bis dahin Heel wäre. Er ist genau das, was die WWE sucht. Und ich habe noch nie ganz aufgegeben, dass sie ihn fallen lassen. Ich hoffe, dass sie ihn noch hieven. Und das wäre genau der richtige Zeitpunkt. Alternativ Karrion Kross, aber der ist bei Raw. Wird, glaube ich, ach, der Keith Lee ist auch bei Raw. Ja, egal, ich sag Keith Lee.
Okay.
Genau.
Ich. Ja.
Du hast gesagt, sollte. Sollte.
Ja, aber Keith Lee. Da sehe ich. Seine Zukunft bei WWE sehe ich sehr im Unklaren, aber ja.
Na, mal gucken.
Naja, schauen wir mal.
Dann haben wir noch eine Kategorie wie immer.
Die drei Thesen of Doom.
Drei Thesen, keine Diskussion. Wir geben kurz unsere Meinung wieder und das war's. Du darfst erst antworten bei der ersten These und die lautet, Ilja Dragunov hat in der WWE eine realistische Chance auf Erfolg in den USA.
Das ist ganz, ganz hart. Ganz, ganz hart. Unter Vince McMahon? Nein. Nein.
Ich sag auch.
Ist nicht sein Ding. Ja.
Ich sag auch nein, vor allem mit dem Russisch. Ist ja schon auch von seiner Herstammung her ein bisschen das russische Gimmick. Das kommt auch, glaube ich, in den USA im Mainstream nicht so an. Mit dem Zar jetzt. Und also nein. Ich sehe es auch nicht, leider.
Er braucht eine bessere Welt,
ja.
um dort anzukommen, wo er es verdient hat. Ja.
Richtig. These 2, ich mache Anfang. Bray Wyatt sollte der Anführer der Dark Order werden. Hier ein ganz klares Nein von mir, weil er was Uniques schaffen muss. Die Stärke von Bray Wyatt ist, neue Sachen aufzutischen, Kreativität, neue Sachen im Wrestling zu bringen, die es so noch nie gab. Deswegen muss er, wenn es AEW typisch ein Stable um ihn herum geben soll, ein eigenes neues gründen.
Ja. Ich prinzipiell ja. Es könnte aber natürlich eine komplett neu erfundene Dark Order auch sein.
Ja.
Oder eine mit Versatzstücken aus der Dark Order, weil natürlich drängt sich da was auf, dass da mit der Vorgeschichte mit Brody Lee ein bisschen gearbeitet wird.
Ja.
Das ist, aber ist natürlich auch heikel, weil genau, eigentlich muss Bray Wyatt der Heel sein. Und es ist. Ich sehe die Story, ich sehe vor allen Dingen halt Cody Rhodes als Gegner für ihn, weil er einfach, da passt er einfach so, das passt so gut. Also so wie Vater Dusty gegen Kevin Sullivan in den 80ern. So perfekt passt das. Die beiden, die Familien sind ja auch befreundet. Aber ja, Elemente der Dark Order oder das, was die Dark Order früher ausgemacht hat. Aber es muss was Neues reinkommen, ja.
Gut. Dann These 3. John Morrison wird nach der Trennung von Miss die erfolgreichste Zeit seiner WWE-Karriere haben. Du darfst.
Boah. Harte Nuss. Sollte, ja. Ob es wird. Weil er ist ja eigentlich echt nochmal auf einem ganz anderen Level, als das früher war. Aber wird er es?
Man kann auch reden auf einmal.
Ja. Also, es ist. Ach. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich tendiere zu nein.
Also, wenn man es an Titeln misst, ich glaube nicht, dass er World Champion wird. Und Midcard Champion war er schon, Intercontinental US Champion. Den wird er sicherlich nochmal gewinnen. Ich hoffe nur, dass seine Fehde gegen Miss jetzt ein bisschen gestreckt wird, weil die hat es echt verdient. die hauen jetzt quasi schon bei Raw das Match quasi raus, ob das irgendwie gestört wird, und dann kriegt es wenigstens eine gute Fehde. Und danach müsste Morrison eigentlich eine gute Story kriegen, mehrere gute Stories und dann Titel gewinnen. Aber er wird nicht über seinen vor 10 Jahre alten Erfolg hinauskommen, glaube ich auch nicht.
Der ja auch begrenzt war.
Genau.
Ein gewisses Limit hatte, ja.
War halt das Spot-Highlight beim Royal Rumble, und das war so sein jährliches Highlight. Naja, ich hoffe, also verdient hat er es auf jeden Fall. Da sind wir uns einig.
Ja, also was im Independent-Bereich bei Lucha Underground sich nochmal zusätzlich angeeignet hat, das ist ja einfach... Großes, er ist Kino. In der Summe nochmal weit besser, als er zurückgekommen, als er WWE verlassen hat, aber es ist noch nicht so richtig. Nur halb durchgekommen. Sie auf jeden Fall spiegelt es sich nicht in seinem Status wieder. Ja.
Ihn zum Beispiel könnte ich mir gut mit seiner Ehefrau zusammen als Team vorstellen, mit Frankie Monet. Die würden gut zusammenpassen, auch von Charakteren her, fände ich. Wäre gut. Aber jetzt schauen wir mal. Wir müssen ja ein bisschen optimistisch, das probiere ich zumindest immer, ein bisschen optimistisch WWE-technisch bleiben. Vielleicht wird es ja besser. SummerSlam war zum Beispiel nicht so schlecht. Raw war auch nicht vergleichsweise nicht so übel. Deswegen bleiben wir optimistisch und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe, die dann hoffentlich in näherer Zukunft folgt. Wir danken für die Zuhörer von Folge 12 von Heel Turn. Findet uns bitte über Facebook, über die Sport1 Wrestling Page. Ihr könnt Martin über Instagram und Twitter, wo, wie genau, unter welchem Namen finden?
Erzähler Martin bei Instagram, Twitter Wrestlerzähler.
Okay, und mich ebenfalls bei Twitter und Instagram @HeelTurnMarkus. Folgt uns auf allen Kanälen, wo es Podcasts gibt. Lasst uns ein Rating da. Stellt uns gerne Fragen, wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn ihr irgendwelche inhaltlichen Wünsche habt für die nächste Folge. Lasst uns zukommen. Ansonsten haben wir jetzt aufgrund, weil die letzten beiden Folgen so zeitlich zugebombt waren mit Themen, keine Chancen gehabt, die Argumente und die Kommentare von euch unter den Zitaten hier einzubringen, aber das ist nicht raus. Das Thema kommt hoffentlich nächstes Mal wieder rein, wenn dann mal vielleicht nicht mehr ganz so viel zu bereden ist. Danke dafür, dass ihr immer mit uns diskutiert, und wir freuen uns, euch wieder zulabern zu dürfen das nächste Mal. Richtig?
Absolut.
Voll gut. Dann wünschen wir schönes All Out und schönes Punk-Debüt im Ring. Und good fight, good night. Tschüss.
Tschüss.